Bist du bereit, Dirk?
Ja, bin bereit, Marc.
Dann fangen wir jetzt an.
Willkommen zum Profitalk, dem Podcast der Sekret Bausysteme GmbH und Co. KG. Baugeld.
Guten Tag zusammen. Eine neue Folge unseres Podcasts Profitalk. Und heute habe ich die Ehre, Dirk Grüll zu begrüßen. Hallo Dirk.
Hallo Marc, grüße dich.
Hallo. Dirk, das erste Mal für dich bei dem Podcast hier in unserem Format. Ich freue mich ganz besonders, weil wir über ein super spannendes Thema heute sprechen, über Muschelkalk. Ja, und wir haben ja schon häufiger zusammen gesprochen, wir hier im Produktmanagement, Marktmanagement, wir sind ja die größten Muschelkalk-Fans, die es gibt. Und was Muschelkalk ist und wo wir es einsetzen, da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Aber vielleicht erstmal die Frage an dich, Dirk. Stell dich doch einfach mal kurz vor unseren Hörern.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Dirk Grüll. Ich habe 1997 im Werk in Bremen, das existiert heute nicht mehr, angefangen mit dem Vertrieb vom Muschelkalkmörtel. Ich war der Einzige damals, der dieses versucht hat aufzubauen, und ich nehme an, das ist mir recht erfolgreich gelungen. Die Kollegen, die dort im Werk tätig waren, haben in erster Linie damals zementgebundene Mörtel hergestellt und eben auch das Produkt Muschelkalkmörtel, anfangs in den Produktgruppen Vormauermörtel und Fugenmörtel, also ganz einfach. Und gekommen ist das zu dieser Wiederbelebung des Muschelkalkmörtels, aufgrund dessen, dass der damalige Geschäftsführer, wie das ja auch heute noch so üblich ist, bei seinen Großkunden immer einmal im Jahr dort auftaucht und fragt, wie die dann mit ihren Produkten zufrieden sind, mhm, und ob es dort Möglichkeiten der Veränderung gibt oder was für Ansprüche sie noch stellen. Und da kam dann zum Ausdruck, und zwar von der Evangelischen Landeskirche in Niedersachsen in Hannover, dass die zementgebundenen Produkte ja ganz in Ordnung sind, aber letztlich nicht die Qualität aufweisen können, die Produkte vor etlichen 100 Jahren eben gehabt haben mit dem verwendeten Mörtel in den alten Kirchen. Das war unser erster großer Geschäftspartner, die Kirche. Die ist heute noch, ja, unser größter Geschäftspartner. Und da hat dann der Herr Käubler zu der Zeit überlegt mit dem Chef der kleinen Entwicklungsabteilung in Bremen, ja, wie machen wir das denn? Da müssen wir mal rausbekommen, wie die Produkte und den Mörtel damals hergestellt haben. Und dann haben sie in alten Kirchenarchiven nachgeforscht und haben dort herausgefunden, wie die Produkte, diese Mörtel, von damals hergestellt worden sind. Nämlich ganz, ganz einfach. Ja. Die haben das genommen, was sie vor Ort hatten, und das waren die Muscheln aus der Nordsee. Und die haben sie, weil das 100% des Calciumcarbonat ist, gebrannt, damals noch mit Torf. Das können wir heute nicht mehr machen, weil Torf ja eben umweltgeschützt ist und wir das nicht zum Verbrennen nehmen können. Da komme ich aber nachher nochmal drauf zu. Mhm. Und das hatten die dann eben gebrannt. Da gab es fast in jedem Dorf an der Küste damals die alten Brennöfen. Die gibt es heute noch als Museum in Harlingen in den Niederlanden. So ein Flaschenhals Brennöfen sind das, so sehen, ja, die aus. Ja. Und dort wurde eben der Muschelkalk gebrannt, gelöscht und dann verarbeitet. Und dieser Muschelkalk hat eben genau die äquivalenten Eigenschaften gehabt von den gebrannten Steinen, die sie damals herstellen könnten, ja, konnten, die wir heute natürlich auch herstellen. Und diese Symbiose aus den gleichen Eigenschaften des Mörtels und des Steines, der verarbeitet wird, das ist der Garant für die Langlebigkeit der Gebäude, die wir heute noch bestaunen und sehen können. Das sind in erster Linie die Kirchen, Kathedralen, die wir weltweit sehen, und die sind genau auf dieser Basis errichtet worden.
Und im ersten Moment zucke ich natürlich, ja, oder stutze ich und sage, ja, als Produktmanager, wir denken natürlich immer, ne, wie soll ich sagen, zeitlich in die Zukunft, ne, was können Produkte ein Trend sein, dass man hier mal den anderen Weg geht und ich sag mal ein paar Jahrhunderte zurückblickt, wie wurde das denn gemacht, ist ja schon mal eine interessante Geschichte. Auf den zweiten Blick macht das natürlich Sinn. Ne? Alle Gebäude stehen noch.
Das ist das, was ich auch im Laufe der Jahre immer mehr erkannt habe, dass es tatsächlich darauf ankommt, dass man die Gebäude nicht wasserdicht darstellen soll oder versuchen soll, möglichst wasserdicht zu gestalten, weil das ist nicht möglich. Dann müssen Sie eine Folie dort rumbauen. Wasser dringt immer in die Fassade ein. Aber das Entscheidende ist dabei, dass das Wasser auch wieder die Möglichkeit haben muss, aus dem Gebäude herauszukommen. Und das wird aufgrund dieser eingesetzten Baustoffe natürlich garantiert. Erstmal die weichen Steine und auch der Mörtel. Die haben beide ein entsprechendes Wasseraufnahmekoeffizient, aber auch natürlich ein sehr gutes Wasserabgabeverhalten. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, damit die Gebäude überhaupt noch so lange stehen. Und das sehen wir jetzt ja an den, wie gesagt, an den alten Kathedralen, dass dieses System funktioniert. Vielleicht noch eine Ergänzung, Marc, weil du sagtest, man soll auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen.
Ja.
Und das mussten wir. Es ist ja heute in unseren Betrieben so, und damals war das in Bremen genauso, dass das alles sehr, ich sag mal, clean und sauber und konzentriert ablaufen musste, dass die Mengen genau abgewogen worden, wie das gemischt wird und so weiter. Und das hatten wir in der Anfangsphase auch beachtet, dass wir möglichst alles sauber halten, nicht so rumasen mit dem Dreck und so weiter. Und in den Anfangsphasen hatten wir dann auch immer Versuche gefahren, welche bauphysikalischen Eigenschaften wir erreicht haben, was Druckfestigkeit, Wasseraufnahmefähigkeit, Elastizität und so weiter betrifft. Und wir haben dort eigentlich nie so richtig die Eigenschaften herstellen können, wie sie ursprünglich war. Und das Ergebnis dieser Analyse war nämlich folgendes. Wir durften die einzelnen Prozesse nicht so sauber ablaufen lassen, wie wir sie heute mit den modernen Mörteln gestalten und durchführen. Das heißt, die Verunreinigung vom Brennprozess, durften wir nicht rausfiltern. Das sind Bestandteile, das sind hydraulische Faktoren, die wir benötigen in dem Mörtel, um die Eigenschaften zu garantieren, die wir jetzt haben. Wo wir das erkannt haben, dass es gar nicht so auf die Exaktheit und die Sauberkeit ankommt, haben wir die Ergebnisse erreicht, wie wir sie heute haben. Das heißt, die sind identisch mit den Mörteln oder weitestgehend identisch mit den Mörteln vor 700, 800, 900 Jahren.
Ja, widerstrebt und auch unserem Impuls eigentlich, aber auch genau, da, wenn man drüber nachdenkt, ich meine, damals die Hersteller konnten es auch nicht tun.
Nein, überhaupt nicht. Und das ist eigentlich das, was wir dann umgesetzt haben und bis zu den heutigen Produkten weiterentwickelt haben. Aber die einzelnen Produktgruppen, da kommen wir sicherlich nachher noch zu. Vielleicht noch ein bisschen, ich bin jetzt abgeschweift, was meine Person betrifft. Das war ein ganz kleiner Ausflug, warum damals der Muschelkalk mit einem Anwendungstechniker, Außendienstmitarbeiter besetzt werden sollte. Weil eben der Geschäftsführer und der Chef der Entwicklungsabteilung erkannt haben, dass der Bedarf dort ist. Mhm. Und wir mit den modernen Materialien, die wir dort herstellen konnten, auch heute neu hergestellt werden, dort nicht das Ergebnis erzielen können, wie die Bauherren sich das wünschen. Ich hatte damals angefangen mit ganz Deutschland, weil der Betrieb ja erstmal aufgebaut werden musste. Das war natürlich sehr, sehr aufwendig. Ich habe mir da in erster Linie Architekten und Planungsadressen herausgesucht, bin diese dann angefahren, deutschlandweit, habe dann auch mit denen ihre Objekte beraten, geplant. Und zum großen Erstaunen meinerseits war ich dort immer sehr, sehr willkommen. Wenn ich dort angerufen habe, mich vorgestellt...
Bist du sonst nicht willkommen, doch.
Doch, aber von meinen Kollegen war das so, dass die sagten, ja, da muss man mal versuchen, ob du da einen Termin kriegst beim Architekten. Das wird gar nicht so einfach sein und beim Planungsbüro und so weiter. Ich habe da bis heute überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Und die waren dankbar über die Vorstellung der Produkte, die sie jetzt ja endlich zur Verfügung haben. Also ich bin damit offene Scheuen eingelaufen.
Ja.
Das war so der Anfang. Und dann hatte ich auch gemerkt, dass auch im Ausland eben der Bedarf sehr, sehr groß ist. Und dann haben wir eben sporadisch auch Beratungen im Ausland durchgeführt. Ein paar Jahre war ich sehr intensiv in Luxemburg unterwegs. Dann ein paar Jahre in Polen, durch ganz Polen durchgefahren, sehr große Objekte dort realisiert, in Österreich ein bisschen. Dann nachher vor ungefähr 16, 17 Jahren ist das so gekommen, dass die Familie Knauf Interesse gehabt hat an Mörtel herstellenden Firmen im Bereich Sakret und hat dann einige Firmen aufgekauft hier im Norden Deutschlands. Mhm. Darunter gehörte auch Baltus Trockenbaustoffe in Bremen. Die wurden dann anschließend geschlossen. Und der Bereich Muschelkalk ist dann zu Marbos übergesiedelt worden. Das heißt, dass ich seitdem für Marbos tätig bin, aber mit den gleichen Produkten und den gleichen Eigenschaften, die wir damals in Bremen hergestellt haben, die stellen wir jetzt im Werk in Gnetsch her. Das ist ein sehr modernes Werk. Dort ist auch die Abteilung F&E wesentlich größer als damals in Bremen, wesentlich leistungsfähiger. Und da bin ich sehr dankbar drüber, dass wir dort auch die Entwicklung, die Veränderung an den Produkten vornehmen konnten, die wir in Bremen wahrscheinlich nicht so realisieren konnten.
Ja, und gut, dass du das sagst.
Vielleicht ja, kurz zu meiner Vorstellung.
Ja, super. Und gut, dass du das sagst, Marbus, weil wir sind ja dem Namen nach hier der Sakret Profi Talk, ne? Also der Podcast der Sakret Bausysteme. Aber wie auch, wir haben eine Folge zum Beispiel mit Diana Trost, eine Folge unter anderem mit dem André Reifenrath. Also die Kollegen, unsere Zweitmarke Marbos, und das ist genau die Marke, wo wir dann auch die Muschelkalkprodukte dann finden. Ne? Das heißt, es ist noch ein ganz wichtiger Hinweis an die Hörerinnen und Hörer nach dieser Folge. Und ich habe schon so ein bisschen im Gefühl, Dirk, das wird eine längere Folge werden, vielleicht sogar zwei Folgen, weil es gibt da so unglaublich viel zu sagen und super interessant alles. Wenn man www.marbos.de besucht, da findet man die Muka-Line und da findet man nochmal alle Produkte schön aufgeführt mit ihren Eigenschaften. Ja, die natürlich auch heute höchsten Ansprüchen, ne? Wir sind ja Hersteller von Bauchemie, entsprechen, aber es war schon mal ein ganz interessanter Hinweis von dir, dass man sich an diese alten Rezepturen auch herantasten musste.
Genau, das war nicht so einfach, aber einfach durch Versuche und durch logisches Nachdenken kamen wir auch auf diesen Grund. Und du hast schon richtig gesagt, dass wenn man dort Informationen benötigt, unter www.marbos.de nachgucken kann und dort sind auch die einzelnen Außendienstmitarbeiter für die jeweiligen Bereiche aufgeführt, ja. Namentlich mit Telefonnummern, mit E-Mail-Adressen, sodass sie dort überall Ansprechpartner in Deutschland haben.
Ja, ja. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also du hast schon erklärt, Muschelkalk ist genau das, ja, also Muscheln, die weiterverarbeitet werden. Ich überlege gerade, ja, irgendwo ein endlicher Rohstoff, ja, weil Muscheln gibt es begrenzt. Auf der anderen Seite denke ich mir, na gut, es sind natürlich relativ große Vorkommen, Meere. Wie habe ich das einzuschätzen? Kann ich jede Muschel nehmen oder sind es ganz bestimmte?
Wir können jede Muschel verarbeiten. Wir verarbeiten allerdings die, die am häufigsten vorkommen. Das sind die kleinen Herzmuscheln, die wir von den Muschelbauern, so nennen die sich dort in den Niederlanden, Muschelfischer, Muschelbauern beziehen und verarbeiten lassen in einem Kalkwerk in Rheine, im Rheinland. Wir könnten auch Knochen verarbeiten. Das ist alles das Gleiche. Das ist 100% Calciumcarbonat. Und da ist vielleicht noch eine der hervorragenden Eigenschaften drin verborgen oder die Ursache für die Eigenschaften beim Muschelkalkmörtel. Die Muschel selbst, die wir als Ausgangsrohstoff benutzen, das ist fast 99,9% Periode reines Calciumcarbonat. Sowas finden wir nicht mehr weltweit. Die Kollegen, die in der Knaufgruppe angehörig sind und die auch Mörtel herstellen aus Kalkstein, aus dem Tagebauwerk oder Bergwerken, da sind eine hohe Anzahl an Verunreinigungen, an Prozenten an Verunreinigungen vorhanden, die wir hier bei dem Muschelkalk nicht haben im Bindemittel. Du hast fast 100% reines Bindemittel nach der Produktion. Mhm. So, und daher rühren auch die wunderbaren Eigenschaften, die wir vielleicht näher nachher im Laufe des Gesprächs betrachten können,
ja, gerne.
Wo es um verschiedene Eigenschaften geht, die unschlagbar sind, im Vergleich mit anderen Produkten. Ja, also wir sind dort sehr, sehr gut aufgestellt mit unserem Produkt.
Ja.
Und vielleicht noch eine andere kleine Anmerkung. sagtest ja vorhin, ja, in der Sanierung historischer Gebäude, damit haben wir angefangen. Aber in den letzten drei, eigentlich immer schon, aber sehr, sehr wenig, aber in den letzten 3-4 Jahren hat das massiv zugenommen, dass die Planungs- und Architekturbüros diese Produkte auch im Neubau mit einsetzen. Und zwar bevorzugt und ganz bewusst.
Da müssen wir, glaube ich, dann zu den Eigenschaften jetzt auch kommen und den Vorteilen, weil in meiner Denke würde ich sagen, historisch verstanden, weil ja, ich den damaligen Stand der Technik, möchte ich mal sagen, nachbilden möchte. Aber für den Neubau muss es ja andere Gründe geben. Und sind das dann die Eigenschaften?
Das sind die Eigenschaften. In erster Linie oder andersherum. Ich will einfach mal die Eigenschaften aufführen, wo ich immer die Diskussionen und Gespräche mit den Architekten habe, dessen Ergebnis die sich letztendlich für den Muschelkalk entscheiden. Also, ich hatte von der Reinheit des Bindemittels erzählt. Mhm. Das ist das eine. Darauf baut sich alles auf. Mhm. Das nächste, im Neubau, um die modernen Produkte auszuschließen, wird oft danach gefragt, die Muschelkalkmörtel, Putze oder Mauermörtel, die dann im Innenraum in erster Linie zum Einsatz kommen, ob die allergieerzeugend sind. Und das ist nicht der Fall. Viele andere Baustoffe, das sehen wir heute im täglichen Leben, wie viele Leute Allergien haben, alle möglichen Art. Und das rührt meiner Ansicht nach aus zweierlei Gründen. Einmal die Ernährung, die unterschiedlichen, was man da mit Kunststoffen und alles so versucht, die länger haltbar zu machen. Und das Zweite, auch die Bauindustrie, was wir dort an Mitteln verarbeiten und die Kunststoffe, die wir täglich einatmen in den Gebäuden, ob das nur die Möbel sind oder der Baukörper selbst. Das ist das eine. Das nächste, was ganz überzeugend ist, ist die Regulierung des Feuchtehaushaltes. Mhm. Ich sagte ja eingangs schon, warum die alten Gebäude so lange stehen. Und der Hauptgrund ist eben, dass sie ständig in der Lage sind, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Und das wird hier auch realisiert. Das heißt, wenn man mal mit 20 Mann in einem Raum sitzt, bei einer Feier oder sowas, dann entstehen dort natürlich sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit durch die Atemluft und durch den Schweiß und Getränke, die verdunsten. sollten zwar nicht verdunsten, aber das kommt auch dazu.
Auf die eine oder andere Form.
Auf die eine oder andere Form verschwinden die Getränke dann vom Tisch. Dann sind diese Baustoffe in der Wand natürlich in der Lage, das auch aufzunehmen und das Klima relativ stabil zu halten, dass man sich wohlfühlt. Mhm. Und dann, wenn die Leute wieder rausgehen, dann geben sie diese Feuchtigkeit wieder an den Raum ab, sodass man letztens immer ein sehr stabiles Raum- und Feuchteklima innerhalb der Gebäude hat.
Ja, wichtig das nächste, auch bei Schimmelproblematiken.
Bei Schimmel. Schimmel auch, komme ich auch gleich zu. Das wäre das nächste. Mhm. Der Muschelkalkmörtel, egal welches unserer Produkte, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu oder ganz sicher, die haben alle algizide und fungizide Eigenschaften. Das heißt, bei den modernen Baustoffen müssen die über Kunststoffe hinzugegeben werden, damit diese Eigenschaften entstehen können. Das hat der Muschelkalk von Haus aus. Und das nächste, weswegen in den letzten, ich sag mal, 3-4 Jahren dieser Einsatz der Muschelkalk Produkte im Neubau immer häufiger geschieht. Das ist aufgrund des Themas der Nachhaltigkeit. Es wird immer mehr nach Produkten geforscht und gesucht, die nachhaltig sind und die man nachhaltig herstellt. Ja. Und bei dem Muschelkalkmörtel, das ist ja ein leicht hydraulischer Mörtel, Kalkmörtel ohne Zement, das ist das Entscheidende. Ja. Das möchte ich nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Wir haben hier kein Gramm Zement mit drin. Ja. Haben aber trotzdem eine ausreichende Druckfestigkeit, um damit Hochhäuser zu bauen. Die alten Kirchenmark, wie hoch sind die? 40, 50, 60, 70 Meter. Das entspricht dem eines modernen Hochhauses. Also das ist kein Problem. Und die Nachhaltigkeit wird dahingehend besonders unterstützt bei steinherstellenden Betrieben, die Verblender oder Mauersteine herstellen für die Fassade zum Beispiel, gibt es laut Gesetz ein Ablaufdatum. Die haben nur eine Haltbarkeit, eine berechnende, ich sage jetzt mal von 20 Jahren, ob das 20 oder 25 sind, will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Genau. Ja. Aber sehr, sehr gering, obwohl die in Wirklichkeit ja wesentlich länger halten. So, und wenn du dann ein Gebäude hast, baust das und nach 50 Jahren, sage ich mal, passt dir der Anbau nicht mehr, dann kannst du den, wenn er mit Muschelkalk gemauert ist, problemlos wieder abreißen, die Steine reinigen und die Steine einen neuen Lebenszyklus zukommen lassen. Das heißt, die brauchst du nicht wegwerfen. Wenn das mit zementhaltigen Mörteln gemauert wird, dann sind die Steine entweder schon kaputt, weil die Druckfestigkeit zu hoch ist von den Mörteln, oder eben, die sind so mit den Steinen beklebt und verbunden, dass die die nicht restlos gereinigt bekommen und damit nicht mehr einer Wiederverwendung zugefügt werden also können.
Also sozusagen sortenreiner Rückbau und Wiederverwendung.
Richtig, ganz genau. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das nächste ist auch das elastische Verhalten. Ich denke dabei in erster Linie, wenn wir auf den Neubau blicken, an Neubau von Fachwerkgebäuden, sowohl Sanierung, aber als auch Neubau. Und dort ist natürlich der Muschelkalkmörtel aufgrund seiner von mir mehrfach genannten Eigenschaften der Wasseraufnahmefähigkeit und Abgabe und Elastizitätsverhalten natürlich besonders geeignet. Denn beim Ausmauern der Gefache der Holzständerbauweise ist das ja so, dass, wenn das ausgemauert ist, das Gefache aufgrund der Eigenschaften des Holzes immer in Spannung gerät. Das heißt, bei hoher Feuchtigkeit können die Balken, Ständerwerk dort die Feuchtigkeit aufnehmen und üben natürlich eine gewisse Spannung in das Gefache ab. Mhm. Und da der Muschelkalk auch in der Lage ist, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugehen, macht er das genauso wie das Holz. Und dadurch gibt er dem Holz, dem Ständerwerk, die Möglichkeit, sich ein wenig auszudehnen, und den Druck nimmt er elastisch auf. Mhm. Und da wir gerade bei elastischen Verhalten sind. Wenn ich so Vorträge halte, das mache ich ja sehr oft unter den verschiedensten Gremien, ob das Landesdenkmalämter sind oder Architektenbüros oder Restauratorenverbände, dann, wenn wir dort über Elastizität sprechen, so wie ich eben das versucht hatte darzustellen mit dem Fachwerk, dann stelle ich immer gern die Frage als Vergleich, wer kennt denn so die schiefsten Gebäude, wo man sieht, dass das elastisch ist, die gesamte Sache, dass die nicht zum Einsturz geraten, auch wenn der Unterbau nicht richtig gegründet ist. Mhm. Und dann kommt immer, ja, Pisa, Italien dort wunderbar. Ich sage, wisst ihr, hier in Norddeutschland, da gibt es viel, viel schiefere Gebäude, die noch stehen. Und die wurden mit Muschelkalk gemauert im 12., 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert. Und zwar im gesamten Landkreis Aurich, da gibt es fast keine Kirche, die gerade steht. Mhm. Und dort erwähne ich immer gerne die Kirche von Surhusen, der Kirchturm. Der hat eine Neigung von 5,17 Grad. Und die schiefe Kirche oder der Kirchturm, der Turm von Pisa, hat eine Neigung von 4,4 Grad. Der in Surhusen ist über 20% schiefer. Das heißt, die Neigung ist 20% mehr als in Pisa. Und in Surhusen sind nur sporadisch Fugen erneuert worden mit Muschelkalk. Ja. Und in Pisa ist ja statisch schon alles abgestürzt. Ja. So, und da sehen wir auch die anderen Gebäude, was das eigentlich für eine Wertigkeit hat, die Produkte so zu verwenden, dass sie mit den gleichen Eigenschaften im Mauerwerk relevant sind und dort verarbeitet werden können.
Dirk, und ich merke schon, warum du so ein begehrter Redner bist zum Muschelkalk. Erstmal für mich super einfach, einen Podcast mit dir zu drehen, weil ich muss ja gar keine Fragen mehr stellen, das ist das eine. Und du streust sogar Touristiktipps ein, weil jetzt haben wir alle gelernt, wir müssen nicht nach Italien, nach Pisa.
Genau.
Sondern wir können in den eigenen Landesteilen bleiben. Ja.
Ja. Und ein noch schieferer Turm steht im Sauerland. Das ist der schiefste. Also Gebäude. Ohne Stadt, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja. Da war ich auch noch nicht, aber das weiß ich aus meinen Gesprächen mit Architekten und sowas alles da.
Notiz an mich selbst recherchieren und vielleicht in den Shownotes verlinken. Ja.
Genau.
Gut, Dirk, gibt es noch weitere Eigenschaften?
Ja, mir fällt da noch eine ganz wesentliche ein, und zwar die Sulfat- und Gipsbeständigkeit von Muschelkalkmörtern. Das heißt, dass bei der Verwendung von unseren Produkten auf gipsbelasteten oder sulfatbelasteten Materialien, Bauwerken, nicht die Gefahr der Treibmineralbildung besteht. Aha. Das haben wir vor 2 Jahren auf wissenschaftliche Beine gestellt, um nicht nur die Architekten zu veranlassen, sich auf meine Aussage zu verlassen, sondern dass sie was in der Hand bekommen, dass sie sehen, dass das tatsächlich so ist. Denn nur die Elemente, die sich aus den Hydraulefaktoren entwickeln, können zu Treibmineralien führen. Mhm. Und diese sind im Wesentlichen Aluminium und Eisenoxide. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass der Muschelkalkmörtel, wie auch schon mehrfach erwähnt, zementlos ist und ein leicht hydraulischer Mörtel ist. Und bei der Erhärtung des Muschelkalkmörtels durch seine Hydraulefaktoren entwickeln sich Portlandit und Calcit. Und die können keinerlei Treibmineralien bilden. Also wir haben durch den Einsatz der Muschelkalkmörtel gar keine Grundlage, um Treibmineralbildung zu erzeugen. Okay. Das wollte ich nur nochmal als auch einen wesentlichen Punkt mit angeführt haben.
Okay.
Da gibt es auch Unterlagen, die wir einsehen können oder ja, die wir verschicken können, entweder per PDF oder per Post.
Gut, also was ich bisher gelernt habe in 25 Minuten und ich merke schon, wir werden, denke ich, hier sicherlich eine Doppelfolge haben. Also Muschelkalk bis hierhin, ja, genau das, was es ist. Es ist die Muschelschale, ja, die gebrannt wird. Und das Produkt, das daraus entsteht, oder die Produkte, auf die wir dann noch eingehen, überzeugen eben halt durch mannigfaltige Vorteile, die du eben halt geschildert hast. Und sind eben halt nicht nur Produkte für die Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken, sondern werden auch im Neubau genutzt, obwohl man natürlich sagen muss, das sind häufig diese eindrucksvollen, ich sag mal, Objekte, ne? Wenn man, ja, ich sag mal, die Kirchen, ich habe da ein Projekt aus der jüngeren Zeit im Hinterkopf, wenn man dann sieht, also wie viele tolle Bauwerke, tolle alte Bauwerke dann eben halt mit diesen Produkten saniert wird.
Ja, auch viele Schlösser, Gutshäuser, alte Bauernhäuser, alles, was so im alten Bestand ist, wird mit Muschelkalk sehr gerne verarbeitet und saniert. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ich habe das absichtlich nicht erwähnt, weil ich annehme, dass die Zuhörer das alles selbst wissen. Es ist ja nicht nur der Kalk, der dort im Mörtel drin ist, sondern wir nehmen dazu Zuschlagstoffe noch dazu, um einen Mörtel herzustellen. Ja. Das sind in unserem Fall Rundkornsande.
Okay, gut. Dann würde ich Folgendes sagen, Dirk. Wir haben jetzt mal einen großen, groben Einblick bekommen in das Produkt selbst. Lass uns doch vielleicht einmal noch über die Produkte sprechen, die wir eben halt im Portfolio anbieten, damit man so eine grobe Vorstellung bekommt, okay, ja, was kann ich mit den Produkten alles machen? Also über die Fuge haben wir gesprochen, aber wenn du uns da einmal vielleicht ganz kurz durchs Portfolio führen kannst.
Sehr gerne, Marc. Also angefangen beim Fußboden. Da stehen wir mit den Füßen drauf. Da gibt es ebenfalls das Fußboden-Mörtelsystem, angefangen mit dem Unterboden. Das ist verständlicherweise so zu übersetzen, was wir sonst in der üblichen Art und Weise als Estrichbeton kennen, dass dort dieser Unterboden aufgebaut wird in mindestens 9 bis 10 Zentimeter Aufbauhöhe. Also es ist ein Dickbettverfahren, was wir dort einsetzen. Danach werden, nachdem es aus oder einigermaßen ausgehärtet ist, wird mit einem Verlegemörtel die Platten dort oben eingetrieben in den Verlegemörtel. Und wenn der dann einigermaßen ausgehärtet ist, dann kann man das mit einem Fugenmörtel für Bodenplatten ausfugen, die Fugen, die dort entstehen sind. Ganz, ganz wichtig ist natürlich aber, dass der Mörtel nicht zu trocken angemacht wird. Mhm. Viele haben Angst, mit Wasser zu arbeiten. Das ist nachher in der Fassade auf alle Fälle der Fall. Da komme ich noch zu. Aber das trifft auch für den Fußboden und für alle Mörtelprodukte eigentlich zu, weil nicht nur der Muschelkalkmörtel, sondern auch andere Produkte brauchen zwei Eigenschaften oder zwei Bedingungen, um erhärten zu können. Die eine Bedingung ist, dass das Wasser vorhanden ist. Und die zweite ist CO2 aus der Luft. So, CO2 aus der Luft haben wir natürlich reichlich und immer vorhanden. außer in abgeschlossenen inneren Mauerwerken oder sowas, wenn da tatsächlich nichts hinkommt. Aber da haben wir mit den Mauern ja auch nichts zu tun. So, und dann natürlich Wasser. Und wenn man zu wenig Wasser nimmt, dann vertrocknet der Mörtel. Das wird sehr, sehr oft gemacht im Bereich der Verfugung. Aber das spreche ich nachher nochmal einzeln an, weil wir da eine ganz andere Technologie der Verarbeitung vor 23, 24 Jahren da entwickelt haben, um das auszuschließen. Ja, das ist das Fußbodensystem. Dann haben wir das ganz normale Mauerwerksystem. Das ist das, womit wir damals ja angefangen hatten in Bremen. Das ist der Vormauermörtel zum Mauern und gleichzeitigen Verfugen. Das ist immer das, was Beachtung finden sollte.
Also das zwei Produkte in einem sozusagen?
In einem, ja, dass man das beim Neuaufbau vom Mauerwerk beachtet, dass man nicht nachträglich verfugt, sondern das gleich mit dem Vormauermörtel zu machen. Das hat zweierlei Vorteile. Einmal die ökonomische Sache. Ihr braucht nicht gleichzeitig die Fuge wieder auskratzen, um nachträglich zu verfugen. Das Material ist ja vorhanden. Und das Zweite, dadurch, dass gemauert und gleichzeitig verfugt wird, haben wir eine homogene Fuge mit dem Mauerwerk. Das heißt, das ist in einem. Und das ist auch bauphysikalisch besser, als wenn da nachträglich verfugt wird. Beim Fugenmörtel ist das nächste Produkt beim Mauerwerkssystem. Ist das so, wenn man nachträglich verfugen muss, dann kann man das natürlich nicht in einem Arbeitsgang machen, sondern muss der Fugenmörtel eingesetzt werden. Aber auch hier bitte dran denken, nicht zu trocken einbringen, sondern lieber feucht. Zu feucht kann man das natürlich auch machen, aber das muss man abschätzen, ob das Wasser schon rausläuft und der Mörtel auch oder nicht.
Ja, beziehungsweise sich einfach an unseren Verarbeitungshinweisen
genau, halten. Wir haben auch für diejenigen, die dort das erste Mal mit unseren Produkten arbeiten, Anwendungstechniker, die wir gerne zur Verfügung stellen. Das bedarf natürlich einer zeitlichen Abstimmung, weil die sehr viel zu tun haben. Aber die sind sehr, sehr gut ausgebildet und haben bis jetzt überall beste Leistung gebracht. Ja. Jedes Mal, wenn ich mit einem Anwendungstechniker, namentlich zu nennen, der Kai Kleinjohann, wenn ich das mal so sagen darf, dann haben wir dort immer sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Jetzt die letzten auch in Schleswig-Holstein in einigen Objekten. Ich habe bis jetzt noch keine Baustelle verloren, wo wir unsere Produkte vorgeführt haben und Musterflächen angelegt haben.
Und dann ein bisschen den Kai, den wir alle sehr schätzen, aber den Bogen größer zu spannen. Also der Kai ist ein Mitglied eines Anwendungstechnikteams, das eben durch die Bank weg, ne, durch hohe Kompetenz in den jeweiligen Sparten einfach glänzt. Also das sind wirklich
richtig
Experten in dem, was sie tun.
Ja, das sind Spezialisten, muss ich auch dazu sagen. Und das kommt auch sehr, sehr gut an als Hilfestellung für uns im Vertrieb. So, jetzt kommen wir zu den Fugenmörteln. Wir hatten ja den Vormauermörtel eben besprochen. Und beim Fugenmörtel haben wir vier verschiedene Produkte. Drei Produkte für die händische Verfugung. Das ist der ganz normale Fugenmörtel mit einem Größkorn von 3,5 mm. Da sind kleine Muschelscherben drin. Das ist historisch gewachsen. Früher gab es die Produkte, also den Mauermörtel ja in erster Linie, nur mit Muschelscherben. Die konnten das nicht raussieben früher oder haben das drin gelassen oder wie auch immer. Jedenfalls, wenn man mal in ganz alten Gebäuden dort im Mauerwerk nachguckt, da finden wir immer noch Muschelscherben. Mhm. Und das haben wir gesagt, das wollen wir lassen. Wir haben einen historischen Mörtel nach alter Rezeptur ohne Zement. Damit werben wir und dann sollen wir den auch so darstellen, wie er früher war. Das ist das eine. Dann allerdings aus ästhetischen Gründen wollen einige diese Muschelscherben nicht drin haben, auch wenn man im Neubau unterwegs ist. Dann haben wir dieses Produkt ohne Muschelscherben nochmal, den Fugenmörtel. Und dann haben wir nochmal, ich hatte ja eingangs darüber gesprochen, dass wir auch in einigen Ländern außerhalb Deutschlands tätig sind und waren, wie in den Niederlanden oder in Dänemark. Und dort gibt es häufig andere Steinformate, schmalere Formate, als wir sie hier in Deutschland verarbeiten. Und dementsprechend haben wir dort auch schmalere Fugen. Und wenn du dann mit einem Fugenmörtel oder Mauermörtel dort arbeitest, mit einem Größkorn von 3,5 und dann hast du noch Scherben von 6-7 mm, dann passt das nicht.
Ja, klar.
Und da haben wir noch den Fugenmörtel fein mit einem Größkorn von 1,2 mm.
Okay.
Also wir haben eigentlich für alle Anwendungsfälle dort Fugenmörtel zum Fugen sanieren oder nachträglichen Verfugen, wo es gewünscht wird. Und dann das, was ich besonders bewerbe in der nachträglichen Verfugung oder in der Fugensanierung, ist das, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Um das Jahr 2000 rum ungefähr, da hatten wir viele Informationen bekommen, dass Steine teilweise kaputt gehen beim Neuaufmauern, dass der Fugenmörtel kaputt geht. Dann haben wir gesagt für uns mal, ja, dann müssen wir einfach mal gucken, woran das liegt. Wir können uns das nicht erklären. Dann haben wir uns mit Ziegelherstellern zusammengesetzt, ganz ohne Vorwürfe zu erheben und sagen, wir müssen mal analysieren, ob irgendeiner von uns beiden hier irgendwas falsch macht. Entweder der Mörtelhersteller oder der Steinhersteller. Ja. Weil in letzter Zeit ist dort häufig Reklamationen an uns herangetragen worden. Ja. Und dann haben wir
geguckt, um das nochmal zu unterstreichen, wir sprechen jetzt von 2 Jahrzehnten zurück.
Und 2 Jahrzehnten zurück,
ja. Wichtig zu betonen.
Aber wichtig zu betonen, weil ich jetzt auf diesen letzten Fugenmörtel zu sprechen komme. Ja. Der wurde nämlich danach entwickelt. So, und dann haben wir gesagt, ja, Frosthau-Wechselperioden, wurden die alle überprüft, beim Mörtel, bei den Steinen, alles eingehalten, alle Vorschriften wurden beachtet, so wurde es auch hergestellt. Und dann kamen wir zum Schluss, ja gut, an dem Mörtel liegt es nicht, dass da was passiert, an dem Stein auch nicht. Und dann haben wir gesagt, dann lasst uns doch mal gemeinsam an die nächsten Baustellen fahren und gucken, wie die Steine mit dem Mörtel verarbeiten. Und das haben wir, ich weiß nicht, an 5 oder 6 Baustellen gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Unternehmer Angst haben, mit Wasser zu arbeiten.
Okay.
Die, wenn die dort das neu vermauern oder verfugen, dann haben sie Angst, den Mörtel mit ausreichend Feuchtigkeit zu versehen, weil wenn sie einen Fugenglattstrich in der Fuge machen, durch den Anpressdruck kommt dann die Flüssigkeit an die Oberfläche der Mörtelfuge. Und dann kann es passieren, wenn das zu viel ist, dass das an der Fassade runterläuft und dann haben sie so eine ungebundenen Calciumhydroxide, die da an der Wand runterlaufen. Und bei zementhaltigen Produkten, dort kriegt man das ganz, ganz schwer ab, wenn die auskarbonatisieren. Mhm. Aber beim Muschelkalk ist das nicht der Fall. Mhm. So, und darauf weisen wir immer wieder hin, aber die sind so verhaftet in ihrem technologischen Ablauf bei der Verarbeitung, dass die daran überhaupt nicht denken. Selbst nach 10 Minuten, nachdem wir das mal erläutert haben, machen die das genauso. Und da haben wir gesagt, ja gut, es liegt tatsächlich an der Verarbeitung der Produkte. Was können wir dort ändern? Die Steinhersteller konnten da nichts machen. Was sollen die machen? Dann haben wir gesagt, dann müssen wir ein Produkt versuchen zu entwickeln, das haben wir auch getan, wo der Fachunternehmer letztendlich keinen Einfluss mehr hat auf den Wasserhaushalt des anzumachenden Mörtels, des Fugenmörtels. Also er kann da machen, was er will. Er muss eine bestimmte Menge an Wasser anmachen zu dem Mörtel, dass er eigentlich das verarbeiten kann. Und dieses Verarbeiten oder diesen Zwang haben wir ihm ausgesetzt, indem er das mit einer Maschine verarbeiten muss. Mhm. Wir haben also einen Fugensaniermörtel, nennen wir den, maschinell. Also einen Mörtel, der maschinell verarbeitet wird. Und die Maschine fördert das Produkt nur, wenn es eine bestimmte Geschmeidigkeit hat. Sonst passiert da nichts. Mhm. Und genau diese Geschmeidigkeit, sprich den Wasserhaushalt, den er dort dann vorliegen hat, der reicht uns zum vollständigen Karbonatisieren der Mörtelfuge. Und das war unser Hauptansatzpunkt für die Entwicklung des Fugensaniermörtels. Wir wollten dem Endkunden etwas zur Verfügung stellen, dass derjenige, der unser Produkt mit dieser Maschine verarbeitet, egal wo, unter welchen Bedingungen, eine 100%ige Karbonatisierung der gesamten Mörtelfuge erreicht. Das war unsere Aufgabenstellung und das Ziel haben wir erreicht. Und zusätzlich zu diesem Ergebnis haben wir dort andere Vorteile entdeckt, die wir vorher gar nicht so richtig auf dem Fokus hatten. Und zwar dadurch, dass es relativ elastisch ist, will ich mal sagen, oder plastisch, nicht elastisch, sondern plastisch. Elastisch ist er sowieso in dem gewissen Maße. Hatte eine sehr hohe Verdichtung des Materials. Das könnten Sie sich ja vorstellen, wenn der Mörtel eine hohe Feuchtigkeit hat, dass man den besser zusammendrücken kann. Das nächste ist eine wesentlich bessere Haftzugfestigkeit an den Steinflanken. Mhm. Und dann kommt noch erstmals überhaupt eine homogene Verbindung zwischen Lager und Stoßfuge. Die haben wir nämlich bei keinem Bauwerk, wo händisch verfugt wird. Keine Fassade hat so einen Verbund in der Fuge wie das Objekt, was maschinell von uns verfugt wird. So, und das ruht einfach daher, dass wir dort relativ plastisches Produkt haben, was wir dort verfugen. Und wenn wir dann die Längsfugen ausgefugt haben, mehrfach, und wir beginnen mit der Stoßfuge, dann verlaufen die noch richtig ineinander. Also ja, das Material, ja, der Lager mit der Stoßfuge. Ja. Und dadurch haben wir in der gesamten Fugentiefe eine hundertprozentige Verbindung der Mörtel untereinander. Das nächste, wenn wir das verdichtet haben nach dem Fugenglattstrich, haben wir auch einen wesentlichen geringeren Wasseraufnahmekoeffizienten in der Fuge als bei der händischen Verfugung. Mhm. Beim Neubau zum Beispiel ist das sehr wichtig und auch eine Voraussetzung dabei. Das heißt, die Verblender, die im Neubau eingesetzt werden, die haben andere Wasseraufnahmekoeffizienten als die historischen alten Steine. Und das will man auch. Man will das Wasser möglichst abweisend von der Fassade halten, also weg von der Fassade, nicht eindringen lassen. Und da sind die auch teilweise hydrophobiert, die Steine. Das haben wir in unserem Produkt nicht. Wir haben keine hydrophoben Mittel dort eingestellt. Aber dadurch, dass das plastisch ist und wir damit gut verdichten können, erreichen wir das, dass wir dort einen sehr geringen Wasseraufnahmekoeffizient haben, um ein Fünftel nur noch von dem, was in der händischen Verfugung nötig ist. Das nächste, was dort auch noch zum Tragen kommt, in erster Linie für die Ökonomie des Fachunternehmers, dass wenn er sich damit auskennt und ein paar Quadratmeter verfugt hat, mit ein paar Quadratmeter, sage ich mal, 50 oder 60, dann hat er sich eingespielt in der Verarbeitung mit dieser Technologie, dann ist er wesentlich schneller, als wenn er das händisch verfugt. Mhm. Das heißt, auch ein ökonomischer Sinn steckt dahinter für denjenigen, der das verarbeitet. Und natürlich... Und
das sind ja mitunter sehr große Objekte. Ne?
Also, das sind große Objekte, und was auch noch nicht zu verachten ist, das ist der geringe Materialverlust, der bei der maschinellen Verfugung anfällt. Bei der händischen Verfugung, wenn wir uns das mal angucken, dort, was wir dort an Abfall haben, was nach unten runterfällt, das nehmen die oft manchmal und fugen das wieder rein. Das soll eigentlich nicht gemacht werden. Aber was da runterfällt, ich sage es mal, das sind vielleicht 15% oder vielleicht sogar noch mehr von dem Fugenmaterial. Das ist hier nicht der Fall. Hier sind das vielleicht 3%. Also wir haben unwahrscheinlich viele Vorteile bei der maschinellen Verfugung gegenüber der händischen Verfugung. Vielleicht noch ein weiterer Vorteil. Wir hatten natürlich immer viele Objekte, wo wir Vorführungen machen, weil fast keiner kennt das oder der es noch nie gesehen hat. Und wir hatten dort auch mal ein relativ großes Gebäude, das ist ein großes Bankgebäude bei Amsterdam oder in Amsterdam, und die wollten die Eingangsbereiche so darstellen, als wenn das historische Gewölbe die einzelnen Kammern so sind, wo die ihre Beratungsräume haben. Und das heißt, dort haben die mit modernen Steinen Gewölbe geschaffen, gemauert. Mhm. Und da die Gewölbe, diese Fugen von den Gewölbesteinen, die waren 3 Zentimeter breit und 6 Zentimeter tief. Also unwahrscheinlich viel. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr das über Kopf alles verfugen sollt. Ja. So, und da hat sich, ich sag mal, die halbe Mörtelindustrie von Europa dran versucht. Und dann irgendwann kamen wir da ins Spiel und haben gesagt, ja, wir würden da mal eine Vorführung machen. Haben das auch gemacht. Und kam letztlich dazu, dass wir den Zuschlag bekommen haben. Denn die Mörtel, die dort verarbeitet worden sind, die sind da gar nicht oben dran geblieben, die sind da meistens alle wieder runtergefallen. Mhm. So, und mit der Einstellung des Wasserhaushaltes bei dem Fugensaniermörtel, dem maschinellen, ist das natürlich was ganz anderes. Also den kriegst du ganz sauber dort oben über Kopf eingearbeitet. Ja. Naja, und das sind so kleine Highlights, wo man sagt, was es alles an Anwendungsmöglichkeiten gibt, die wir vorher noch gar nicht gekannt hatten.
Ja. Aber selbst wenn wir jetzt nicht das maschinell zu verarbeitende Produkt nehmen, ich meine, das gilt für alle unsere Produkte, ob es jetzt Marbus ist oder Sacred, wenn man sich an unsere Vorgaben hält, siehe Verarbeitungshinweise, technisches Merkblatt, pipapo, dann ist man da immer schon auf der sicheren Seite. Ja.
Genau, also das ist auch das Wichtige, deswegen lasse ich das nie unerwähnt, die Problematik des Vornässens. Mhm. Das heißt, nicht nur Vornässen, sondern auch die Staubfreiheit der Steinflanken zum Beispiel garantieren durch das Vornässen und natürlich den Wasserhaushalt nicht zu wenig Wasser rannehmen. Das ist ganz entscheidend.
Ja. Ja. Dirk, wir haben jetzt schon echt eine runde Folge voll und ich werde die auch nicht teilen, das mache ich nicht, weil das ist so schön, dir zuzuhören, wie du ne, in deiner Euphorie wirklich da erklärst und die Vorteile näher bringst, aber ich weiß, bin der absoluten Überzeugung, da kommen noch Folgen, wo wir mal vielleicht uns das ein oder andere Highlight dann mal rauspicken werden. Halt.
Wir sind mit der Vorstellung der Produkte noch gar nicht durchgekommen.
Naja,
das möchte ich vielleicht noch mal erwähnen. Also wenn wir die nächste Folge machen, wenn wir jetzt hier aufhören, da ist noch das gesamte Putzsystem, was ein sehr interessanter Part ist.
Das machen wir jetzt
noch. Und Spritz- und Verpresssystem.
Ah. Dann lass uns die mal parken für eine weitere Folge.
Okay.
Ne? Dann haben wir jetzt eine Folge mal bis zu den Fugenmörteln, ja, mit dem Hinweis, wo wie im Grunde dieses Muschelkalkprodukt, woher das stammt, woher die Idee kam, ja, welchen Aufwand wir getrieben haben, um da zu sein, wo wir heute sind, welche Vorteile diese Produkte haben. Und dann machen wir jetzt mal einen Cut und sehen uns in Kürze wieder, Dirk, um die restlichen Produkte zu besprechen und was sonst noch erwähnenswert ist zum Muschelkalk. Was hältst du davon?
Ja, sehr gerne. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Auch ich im praktischen Umsetzen der Realisierung, der Sanierung bin immer wieder auf sehr, sehr dolle Sachen gestoßen. Ja. Und das hat immer wieder bewahrheitet, wie viel Wissen unsere Vorgänger eigentlich schon hatten über die Bauphysik und wie da was angewendet werden kann und was sie sich haben einfallen lassen, um so etwas herzustellen. Ja.
Und jetzt machen wir Schluss, sonst überziehen wir. Dirk, vielen Dank, dass du bei dem Podcast mitgemacht hast. War wirklich toll, dir zuzuhören. Und wie gesagt, ich nehme dich beim Wort, dass wir eine weitere Folge drehen. Und an unsere Hörerinnen und Hörer kann ich nichts anderes richten als die besten Wünsche für den Rest der Woche. Und wie gesagt, wenn man Interesse hat, einfach auf marbus.de mal vorbeischauen. Da findet man neben all den anderen tollen Produkten eben halt auch die Muschelkalkprodukte. Dirk, tschüss, mach's gut.
Marc, ich danke dir.
Ich danke dir, bis dann, ciao.
Bis dahin, mach's gut, ciao.